Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass wir uns hier zusammenfinden, um uns mit diesem spannenden Thema gemeinsam zu beschäftigen. Das Thema ist Ehe und Familie in der geistigen Welt. Wir sehen, dass Ehe und Familie hier auf dieser Welt in ausnahmslos allen Kulturen ganz wesentliche Einheiten sind, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Wie sieht es in der geistigen Welt aus? Gehen wir als Einzelperson in die geistige Welt und spielen diese Themen keine Rolle mehr? Oder gehören Ehe und Familie auch in der ewigen Welt sozusagen zum Alltag? Um in dieses spannende und für uns alle bedeutende Thema tiefer einzutauchen, möchte ich mit einigen Aspekten beginnen, die wir bereits im letzten Vortrag behandelt haben. Mit der Grundstruktur des Mikrokosmos Mensch.
Dieses lebendige oder dieses geistige Gemüt und der geistige Körper bildet mein geistiges Selbst. Die Vereinigungsphilosophie drückt das so aus. Und das physische Gemüt und der physische Körper zusammen bilden mein physisches Selbst. Und dieses physische Selbst zerfällt beim Tod und das geistige Selbst lebt weiter. Jetzt ist es interessant, die Interaktionen herauszuarbeiten zwischen dem physischen Selbst und dem geistigen Selbst. Das wäre der übernächste Vortrag, der heißt Das Wesen der Lebewesen, Menschen, Engel, Tiere und Pflanzen, wie dort diese Interaktionen stattfinden von geistigem und physischem Gemüt. Das bin im Grunde genommen ich, aber ich bin entweder nur Mann oder nur Frau. Das heißt, ich bin noch nicht der vollendete Mensch, ich bin noch nicht der vollkommene Mensch. Dieses Bild haben wir beim vorigen Vortrag viel genauer besprochen. Ja? Aber, das heutige Thema geht ja hin zu Ehe und Familie, in Wirklichkeit sehen wir, dass erst die Ehemann-Ehefrau-Ergänzung oder die Mann-Frau-Ergänzung uns zum gesamten Menschen macht. Das heißt, der Mann hat ein geistiges Selbst mit einem geistigen Gemüt und einem geistigen Körper und hat ein physisches Selbst mit einem physischen Gemüt und einem physischen Körper. Und auch die Frau hat ein geistiges Selbst mit geistigem Gemüt, geistigem Körper und ein physisches Selbst mit physischem Gemüt und physischem Körper. Und es ist tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau nicht nur im Körperlichen liegt, in den Geschlechtsteilen, sondern die Psyche einer Frau und die Psyche eines Mannes, die sind ein bisschen unterschiedlich. Das ergibt ja dieses spannende Verhältnis zwischen Mann und Frau, wo man jahrzehntelang einander entdecken kann. Ich hoffe, jahrhundertelang einander entdecken kann. Wie trägt meine Frau zu meiner Vollständigkeit bei? Beziehungsweise, wie sollte ich zur Vollständigkeit meiner Frau beitragen? Das ist eine spannende Sache. Auch jeder Mann und jede Frau kommen nicht von einem Mann oder von einer Frau, sondern kommen von Eltern, oder? So ist einfach das Leben aufgebaut, das ist so. Und wenn wir Leben weitergeben wollen, dann braucht es auch einen Mann und eine Frau. Ich habe das Thema auch vor kurzem in Kärnten angesprochen. Ha?
Nur dabei.
Nur dabei. In Kärnten angesprochen und dann einer aufgesagt und hat gesagt, ja, aber heute kann man ja schon so und so und so und so. Ja, heute kann man basteln. Aber die männliche Samenzelle kann noch keiner erzeugen. Wenn ich eine männliche Samenzelle habe, dann kann ich alles Mögliche machen oder eine weibliche Eizelle. Ja? Ich bin im Naturschutz tätig mit aussterbenden Pflanzen, hauptsächlich habe ich auch zu tun. Wenn dieses Genmaterial einmal weg ist, da gibt es keine Möglichkeit, das noch einmal herzuholen. Weder bei den Insekten, noch bei den Pflanzen, noch sonst irgendwo. Wenn ich das Ausgangsmaterial habe, ja, dann kann ich alles Mögliche machen. Aber das Ausgangsmaterial selber, das sind wir bis jetzt noch nicht so weit. Ja? Ob wir dazu kommen werden, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das muss ich offen lassen. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir eine ausgestorbene Tierart oder Pflanzenart einfach über Gentechnik wieder zurückholen können. Das heißt, ich habe nicht nur ein individuelles geistiges und physisches Selbst, also mein individuelles geistiges, physisches als Johannes oder als Josef oder was immer, sondern ich habe ein individuelles männliches geistiges und physisches Selbst. Meine Frau hat ein individuelles weibliches geistiges und physisches Selbst. Die Unterschiede liegen, wie gesagt, nicht nur im körperlichen, sondern auch im geistigen, im psychischen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir in das Thema da viel, viel mehr investieren noch, aber das ist jetzt so ein gemeinsamer Überblick als Einstieg überhaupt einmal in diese Thematik. was bedeutet der Mann für die Frau und die Frau für den Mann und was bedeuten Mann und Frau für die nächste Generation. Eine Einzelperson ist natürlich lebensfähig, das ist klar. Ist nicht entstehungsfähig. Wir sind alle entstanden von zwei Personen, oder? Ich glaube, man kann ziemlich sagen, ausnahmslos. Und unsere Kinder entstehen auch aus zwei Personen. Das heißt, wenn ich nur kurzsichtig denke, nur in einer Generation denke, dann kann ich sagen, ja, jeder Einzelne ist lebensfähig, vollkommen klar. Aber ist er vermehrungsfähig? Stirbt es innerhalb von einer Generation aus? Ist das Großkonzept so, dass wir auf Individualismus aufbauen können, auf eine Einzelperson aufbauen können? Oder ist die Grundeinheit für das Menschengeschlecht sozusagen Mann und Frau miteinander als Einheit? Als diese Ergänzung, diese Mann-Frau-Ergänzung. Ja? Auch was die charakterliche Ergänzung zur menschlichen Ganzheit und insbesondere die Vermehrung betrifft, ist sie von einem andersgeschlechtlichen Partner abhängig. Und wir sehen das auch, wenn Eltern da sind, die Kinder erziehen. Die Mutter hat da oft ganz andere Ansichten wie der Vater. Und einfach, weil das Mutterherz andere Aspekte auch im Kind betont, wie das Vaterherz. Ein Mutterherz kann immer verzeihen, wird immer zum Kind stehen. Auch wenn es nicht mehr auszahlen würde, oder wenn ich aus rein profitdenkerischen, rationalen Dingen, ja. Und das ist eigentlich eine große Hoffnung, dass wir so gestaltet sind. Wir sind keine technischen Wesen, keine abstrakten Dinge irgendwie, wo es immer nur um Logik geht, sondern es geht um eine Herzensentwicklung. Und es ist ein großer Aspekt unserer Persönlichkeitsentwicklung, wenn jemand sich zu Eltern entwickeln kann. Aber es kann sich niemand zu Eltern entwickeln, wenn keine Kinder da sind. Es gibt zwar Richtlinien, man kann sich Hilfen holen, aber die vielen Überraschungen in den Situationen, wenn Kinder da sind, dann sind sie krank. Das ist ganz egal, ob ich jetzt in der Firma was Wichtiges zu tun habe oder nicht. Die Wertigkeiten werden anders. Was ist jetzt so ein System, das Familiensystem? Das ist vor allem ein sehr komplexes Geflecht von Beziehungen. Komplex heißt nicht kompliziert. Unter kompliziert verstehe ich irgendwas ganz Vertrackstes, wo man das entwirren muss. Komplex heißt einfach vielfältig, aber nicht unbedingt kompliziert. Und die Ordnung und die Qualität der Beziehungen sind von allergrößter Bedeutung, beziehungsweise Qualitäten und Ordnungen, beziehungsweise Unordnungen in den Beziehungen auf Erden, werden in die geistige Welt mitgenommen. Das heißt, wenn gute Beziehungen in einer Familie, in einer Gesellschaft, zu fremden Leuten, zu was immer geherrscht haben, dann werden diese Dinge als Vitalitätselement sozusagen in die geistige Welt mitgenommen, aber auch wenn Konflikte, alle ungelösten Konflikte zum Beispiel, werden natürlich auch nicht auf einmal gelöst, einfach indem wir in die geistige Welt aufsteigen. Manche Leute stellen sich den Tod so vor, dass man dann sozusagen aufsteigt, so wie ein Wasserdampf, und geht durch einen Filter, und dann kommt nur mehr das Gefilterte oben heraus. Aber der Tod ist sozusagen wie eine Apfelernte. Und wenn der Apfel grün geerntet wird, dann kommt der Grün in die Scheune. Ist so. So einen Ersatz für Beziehungen gibt es nicht. Ohne Beziehungen ist ein Leben nicht möglich und vielschichtige Beziehungen sind die Grundpfeiler des Lebens allgemein. Das geht schon los im Universum. Es gibt Beziehungen zwischen den Planeten und zwischen den Sonnen und zwischen Sonne und Erde zum Beispiel. Ja. Es gibt bei uns auf der Welt Beziehungen zwischen Nord- und Südpol. Alle diese Dinge, das sind immer Abhängigkeiten in irgendeiner Form. Und weil viele Dinge zusammenpassen, deswegen ist die Erde zum Beispiel der Ort, wo sich Leben in der Form entwickeln kann. Am Mond geht es nicht. Ja. Der einzige Ausweg aus den Beziehungen wäre eine Beziehungslosigkeit, aber das funktioniert nicht. Von einer Beziehungslosigkeit heraus würden wir nicht entstehen. Ich bin vom Atmen abhängig, ja, vom Platz, auf dem ich stehe. So, das ist alles Beziehungen in irgendeiner Form. Da gibt es natürlich die verschiedenen Ebenen. Das Resultat wäre hier bei der Beziehungslosigkeit, Einsamkeit, macht aber auch niemanden glücklich. Das heißt, alles im Universum ist auf Beziehungen aufgebaut und angewiesen. Wenn ein wichtiger Faktor fehlt, wenn mir die Luft fehlt, funktioniert es nicht. So, Beziehungen sind eine wichtige Sache und müssen innerhalb eines Rahmens bleiben oder sein. Was sind jetzt die vier wesentlichen Besonderheiten der ehelichen Partnerbeziehung in der irdischen und in der ewigen Welt? Das heißt, wie wertet die eheliche Partnerbeziehung die Einzelperson, den Mann oder die Frau, auf? Und wir wissen, jede Ehe ist etwas ganz Besonderes, ist etwas ganz Einmaliges. Und obwohl es möglich ist, dass ein Mann mit vielen Frauen sexuellen Kontakt haben kann und umgekehrt, funktioniert es in Wirklichkeit nicht. Und die Vereinigungsphilosophie vertritt hier die Ansicht, dass in einer ehelichen Beziehung die Frau alle Yin-Wesenszüge im Universum sozusagen repräsentiert. In kleinster Form, wir haben von einem Mini-Universum gesprochen, und umgekehrt der Mann alle Yang-Wesenszüge für diese intime eheliche Beziehung. Natürlich gibt es sie dann sonst auch noch. Es gibt viele Frauen auf der Welt für Männer oder viele Männer für Frauen. Ja? Und für den Mann repräsentiert die Frau natürlich alle Frauen der Welt und umgekehrt der Mann repräsentiert alle Männer der Welt. Und was hier noch dazu kommt, das ist ganz interessant, die Frau repräsentiert ihre Herkunftslinie und der Mann repräsentiert seine Herkunftslinie. Das heißt, in einer ehelichen Beziehung, in einer intimen Beziehung, wo dann auch als Frucht ein neuer Mensch hervorkommt, eine neue Generation hervorkommt, da kommen diese Aspekte zusammen. Ja? Und wir wissen, dass der Mann ein männliches geistiges Selbst und ein männliches physisches Selbst hat und die Frau ein weibliches geistiges Selbst und ein weibliches physisches Selbst. Und diese individuelle Kombination geistiger und physischer, männlicher und weiblicher Elemente gibt es im gesamten Universum nur ein einziges Mal, auch in der ganzen Geschichte. Ja? Das Ehepaar Schenkermeier ist jetzt hier. Hat es das Ehepaar Schenkermeier, auch wenn wir den Namen jetzt weglassen würden, schon irgendwann in genau dieser Konstellation gegeben? Sicher nicht, oder? Ganz sicher nicht. Wird es auch nicht wieder geben. Ehepaar Bammer, genau dasselbe, oder? Und diese Einzigartigkeit ist etwas so Wunderbares, denn das ist wirklich Mikrokosmos. Das ist nicht Isolation, sondern das ist Erfüllung. Das ist ein handelbarer Rahmen für jeden Einzelnen. Und ein Aspekt der Gleichberechtigung wäre, dass jedes Ehepaar sozusagen gleichberechtigt ist. Ist es sicherlich auch vor Gott. Was noch? In der Psychologie wird immer wieder gefragt, wie kann man Probleme lösen? Wie kann man alle diese Dinge verstehen? Das sind wichtige Fragen, sind sehr wichtige Fragen. Die Vereinigungsphilosophie sagt, dass diese eheliche Beziehung der Kulminationspunkt aller Beziehungen im ganzen Universum ist. Eine Ehefrau möchte nicht immer Ehefrau sein oder nicht immer nur Ehefrau sein, oder? Sie möchte manchmal Freundin sein. Manchmal braucht der Mann eine Mutter. Manchmal braucht der Mann eine ältere Schwester oder eine jüngere Schwester. Und natürlich auch eine Frau. Und umgekehrt das Gleiche. Das heißt, alle Beziehungen, von der Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern, über die geschwisterliche Beziehung, sind in der ehelichen Beziehung praktisch enthalten. Und was dann noch weitergeht, und das macht das Ganze so spannend, was dann noch weitergeht ist, dass man in der ehelichen Beziehung dann selbst automatisch praktisch eine nächste Generation bekommt und selbst sich in der Elternschaft, in der Elternliebe qualifiziert. Und das ist das, was wir mitnehmen. Denn später werde ich zu Großeltern. Kann sich jemand selbst zu Großeltern machen? Ich kann mich zu Eltern machen. Aber niemand kann sich selbst zu Großeltern machen. Wer macht mich zu Großeltern? Meine Kinder. Das ist das schönste Geschenk, das Kinder ihren Eltern bereiten können, oder? Viel wichtiger als eine Weltreise, viel wichtiger. Leute in unserem Alter, also in meinem Alter, ich bin jetzt 58, die haben die große Sehnsucht, wenn sie Kinder haben, dass sie einmal Großeltern werden. Ich habe das in meiner Verwandtschaft, ich spüre es noch nicht so ganz stark. Ja, meine Tochter ist jetzt 24, wird auch bald kommen, ist schon verheiratet. Aber ich kann dazu nichts beitragen, dass ich Großvater werde. Was das Tolle ist, Großeltern haben schon eine ganz andere Beziehung zu ihren Enkelkindern wie Eltern zu ihren Kindern. Eltern sind direkt für die Kinder verantwortlich. Großeltern können die Kinder empfangen und so weiter, aber verantwortlich sind die Eltern. Und dann waren wir Urgroßeltern und so weiter. Aber wenn wir diese Beziehungen gelernt haben, die Kinderbeziehungen, die elterlichen, die geschwisterlichen Beziehungen und so weiter, dann können wir als Ehepaar in der geistigen Welt mit all diesen Arten von Liebe weiterleben. Ist das verständlich? Diese Kulmination aller Arten, aller erlernten Lieben sind hier drinnen. Und das kann ich jetzt auch in der geistigen Welt, wenn schon 17 Generationen nach mir auf der Welt sind, kann ich noch immer Sohn meiner Frau sein. Ja, die Tochter oder ältere Schwester oder jüngere Schwester oder Freundin oder natürlich auch Ehefrau. Auch diese individuelle Kombination aller Liebesformen gibt es im gesamten Universum nur einmal. Die sind jeder Familie anders. Dann noch ein dritter Teil. Jedes Ehepaar stellt sozusagen die Grundachse für eine neue, einzigartige Familie dar. Und hier ist es so, dass Ehemann und Ehefrau die Achse darstellen, die dann weiterwandert zu Großeltern. Sind ja auch Ehemann und Ehefrau. Und je mehr das da hier weiterwandert, da sehen wir, dass es auch diese Kombination von Großeltern, Eltern und Kindern in genau dieser Kombination auch nur ein einziges Mal im gesamten Universum gibt. Gibt es nicht öfters. Und diese Einzigartigkeit, die ist vollkommen was anderes wie Egoismus. Diese Einzigartigkeit ist etwas ganz Tolles. Und dann die individuelle Einzigartigkeit der ehelichen Beziehung oder der ehelichen Vereinigung. Auf Erden sind Mann und Frau zwei gesonderte Persönlichkeiten und zwei Körper. Und das werden Ehepaare auch in der geistigen Welt sein. Das Thema ist jetzt Ehe in der Familie in der geistigen Welt. Die Dichtheit des physischen Körpers, wir haben über diese Dichtheit schon gesprochen, die lässt Ehemann und Ehefrau hier auf Erden nur zwei Körper stellen für die direkte eheliche Vereinigung, Mund und Sexualorgan. Relativ kleine Körper stellen. Wir haben natürlich auch die Haut mit ihrer enormen Sensibilität. Aber Hautkontakt und Streicheln sind selbstverständlich wichtige Aspekte der ehelichen Intimität, aber nicht auf die eheliche Intimität beschränkt. Wir streicheln auch unsere Kinder. Es gibt auch Streichelzoos. Natürlich ist das Streicheln, der Hautkontakt, ein wichtiger Aspekt in der ehelichen Beziehung, in der ehelichen Intimität. Und mit der ehelichen Vereinigung kommt eine völlig neue Beziehungsebene überhaupt ins Spiel. Ab hier wachsen Mann und Frau auch als Ehepaar gemeinsam, gründen ihre Familie und begeben sich auf den Weg, die Höhen der Elternliebe zu erlernen und zu üben. Gemeinsam. Ich weiß, dass heute viele Ehen auseinandergehen. Wir kennen die Statistiken. Das ist absolut keine Anklage. Trotzdem muss es erlaubt sein, über ein Ideal zu sprechen. Trotzdem muss es erlaubt sein, über eine gesunde Familie zu sprechen. Es genügt nicht, dass ich dann sage, okay, aus was immer Gründen gelingt es oft nicht. Deswegen mache ich die Patchwork-Familie zur Idealfamilie. Wir wissen, dass es da oft sehr komplizierte Beziehungen gibt. Es gibt eine amerikanische Scheidungsanwältin, die war 30 Jahre lang Scheidungsanwältin. Und hat am Ende ihrer Karriere ein Buch geschrieben, in dem sie geschrieben hat, Scheidung beendet die meisten Ehen nicht, hat sie geschrieben. Man tritt nur in einen Zustand der Nachehe ein. Insbesondere dann, wenn Kinder da sind. Aber auch oft dann, zumindest einer der Partner, wenn keine Kinder da sind. Wenn eine eheliche Beziehung eingegangen wird, eine Liebesbeziehung eingegangen wird, da träumt man, wenn Leute heiraten, die träumen von der ewigen Liebe. Das ist nichts Zeitliches. Ja? Und wenn sich jemand wirklich investiert, und die Leute haben unterschiedliche Ansichten, wenn sich jemand wirklich in der Liebe investiert, und dann sagt der eine einfach, ja, also ich habe mich jetzt anders wie entwickelt, ich trenne mich von dir, dann ist es trotzdem, hat das alles ein Nachspiel, ein psychisches Nachspiel. Und wenn Kinder da sind, sowieso. Ja, die kommen in die Schule, die machen die Matura, die machen einen Berufsabschluss. Es kommt Weihnachten, es kommt Ostern. Und das Kind hat einfach ein Recht auf Eltern. Mit dieser ganzen Scheidungsgeschichte seit den 70er Jahren, besonders da ist es gestützt auf die Menschenrechte sehr stark forciert worden, auch in Amerika. Mit dieser ganzen Scheidungsgeschichte sind sehr komplizierte Beziehungsmuster entstanden. Und es gibt in Amerika heute eine Flut von Anzeigen, von Prozessen, wo Großeltern einklagen ihre Beziehung auf ihre leiblichen Enkelkinder. Ihr Beziehungsrecht auf die leiblichen Enkelkinder. Warum? Das ist, wenn ein Mann und eine Frau sich scheiden lassen und es sind Kinder da, werden die Kinder einer Person zugesprochen, der andere hat normalerweise nur mehr ein Besuchsrecht. Aber wie ist das mit dessen Eltern? Das ist noch nicht geklärt. Wie ist das Recht von Kindern auf beide Großeltern? Das ist ein Naturrecht, das ist eine vollkommen natürliche Sache, dort kommen wir her. So, diese Dinge haben große Auswirkungen in Wirklichkeit. Das sind sehr spannende Sachen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Das war bis jetzt mehr oder weniger Einleitung. Jetzt kommen wir zum Thema. Gibt es dann so etwas wie eheliche Beziehungen auch nach unserem irdischen Leben? Das Thema heißt heute Ehe und Familie in der geistigen Welt und auf Erden. Das heißt, lebt eine eheliche Partnerbeziehung in der geistigen Welt weiter oder gilt sie nur, wie werden Ehen heute noch geschlossen überall? Das Eheversprechen ist, bis dass der Tod euch scheidet. Was bedeutet das? Ist der Tod dann eine natürliche Ehescheidung? Man fragt sich das kaum. Aber die Frage, auf die möchte ich heute ein bisschen eingehen. Grundsätzlich gilt, dass sich die eheliche Partnerbeziehung auch unter bestimmten Bedingungen in der geistigen Welt fortsetzt. Das ist einfach das natürliche Bedürfnis. Wir träumen von der ewigen Liebe. Es gibt so viele Lieder davon, die von der ewigen Liebe sprechen. Das heißt, sie lebt genau in der geistigen Substanz weiter, die sie bereits während des Erdenlebens angenommen hat. Was sind geistige Substanzen? Ich muss jetzt zu geistigen Substanzen ein paar Worte sagen. Ist ein Wort eine geistige Substanz, eine Information? Das ist eine enorme Substanz. Ist ein Segen eine geistige Substanz? Schon, oder? Ist ein Fluch eine geistige Substanz? Ja, ist es, oder? Und deswegen muss man mit Segen und mit Fluch, mit Information, mit Worten sehr vorsichtig umgehen. Ist ein Gelübde eine geistige Substanz? Ein Versprechen eine geistige Substanz? Ohne diese geistigen Substanzen wäre unser Zusammenleben unmöglich. Ist Vertrauen eine geistige Substanz? Da wird schon heikler. Ist natürlich eine geistige Substanz, die aber eher subjektiv ist. Das ist keine objektive geistige Substanz, sondern eher eine subjektive. Und ich kann mich im Vertrauen oft täuschen. Und was ist eine eheliche Beziehung? Da spielt doch das Vertrauen und diese Dinge spielen eine große Rolle. Versprechen spielen eine große Rolle, oder? Gelübde sind wichtige Dinge. Segen sind wichtige Dinge. Flüche sind heikle Dinge. Das sind Substanzen. Und insofern ist natürlich auch das Eheversprechen eine Substanz. Das heißt, sowohl gescheiterte als auch mittelmäßige oder hochentwickelte Beziehungen setzen sich in der geistigen Welt fort. Beziehungen sind Substanzen. Sie betreffen auch beide. Wenn eine Beziehung gut ist, wie wirkt sich das auf die beiden Beziehungspartner aus? Das ist super, oder? Das wirkt sich auf das Selbstbewusstsein aus, nicht auf den Egoismus. Das ist etwas ganz Natürliches, dass ich meine Frau brauche oder dass meine Frau mich braucht. Weil wir immer wieder spüren, wie wir uns gegenseitig ergänzen, wie wir uns gegenseitig zu mehr machen. Das Ganze ist immer mehr als die Summe der Teile. Ja? Und diese geistigen Substanzen sind enorm wichtige Dinge in unserem Leben. Sind Ideale eine geistige Substanz? Wenn jemand ein Haus baut, weiß er nicht, ob es jemals fertig wird. Er weiß nicht, ob er zwischendurch stirbt. Oder wissen wir nicht. Aber das sind alles geistige Substanzen, die mehr und mehr Substanz annehmen. Es braucht dann gewisse Wege, es braucht ein Prozedere, bis man dorthin kommt. Aber wenn wir keine geistigen Substanzen hätten, keine Ideale, kein Vertrauen, keine Versprechen, keine Gelübde, was wäre unser Leben? Und insofern möchte ich jetzt hier, das habe ich ganz bewusst hier hereingeschrieben, eine Beziehung sollte auf Erden bereits für die Ewigkeit geschlossen werden. Und es macht einen Unterschied, ob sie nur auf Zeit, also bis dass der Tod euch scheidet, oder für die Ewigkeit geschlossen ist. Das ist für unseren Kulturkreis und für die meisten Menschen auf der Welt ein vollkommen neuer Gedanke. Der an mehr oder weniger aus die Socken haut, wenn man weiß, was die Reichweite dieses Gedankens ist. In der Bibel hat Jesus dieses Wort gesagt, ich habe es hier ein bisschen verändert, um es zu kürzer zu machen. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, wenn hier eine Ehe gebunden ist, wie lange ist die gebunden? Wie lange ist die Ehe gebunden? Normalerweise am Standesamt in der Kirche, bis dass der Tod euch scheidet, oder? Was bedeutet das dann? Ist es dann aufgelöst? Ist es nicht aufgelöst? Wie schaut das aus? Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Wie schaut es jetzt mit den familiären Beziehungen in der geistigen Welt aus? Ich komme da noch dazu, das ist jetzt nur eine Brücke. Die Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kindern, Großeltern, Eltern, Enkelkindern sind Liebesbeziehungen. Und dadurch, dass es Liebesbeziehungen sind, sind sie eine geistige Substanz. Ganz egal, ob sie gut waren, ob sie schlecht waren, Eltern werden mit ihren Kindern immer mitleiden, wenn sie unglücklich sind, oder? Und wir können nicht einfach alles nur isoliert betrachten. Es ist manchmal wichtig, Dinge zu isolieren, damit man sie besser verstehen und analysieren kann. Aber wir können sie auf Dauer nicht isoliert betrachten, sondern es ist alles auf Einheiten aufgebaut. Und wie die Familie bereits auf Erden die Grundeinheit der menschlichen Gesellschaft ist, und das ist tatsächlich die Familie, so ist das auch in den hohen Regionen der geistigen Welt der Fall. Beim Eintritt in die geistige Welt ändert sich an diesen Beziehungen nichts. Sie werden in dem Zustand in die geistige Welt mitgenommen, in dem sie sich zur Zeit des Überganges befanden. Wir haben früher schon über dieses Phänomen gesprochen. Ja? Und die Freiheit in der geistigen Welt wird sogar in einem sehr hohen Ausmaß von den Qualitäten dieser Beziehungen bestimmt. Wir merken, wenn einem Beziehungen nicht gelingen, da wird man in dem Punkt immer unfreier und unfreier, oder? Das ist keine Anklage, das ist einfach nur eine Feststellung. Wenn sie, je mehr sie gelingen, desto freier macht man sich in diesen Rahmen. Emanuel Swedenborg ist vielleicht vielen bekannt. Irgendjemand da, der Emanuel Swedenborg nicht kennt? Nicht so sehr. Er ist ein schwedischer Wissenschaftler, der sehr viele Entdeckungen gemacht hat und der sein ganzes Leben lang Wissenschaftler war. Und mit 59 ist er draufgekommen, im Alter von 59 Jahren ist er draufgekommen, dass er geistig sehen kann. Und er hat den Brand von Stockholm vorausgesehen, der dann genauso stattgefunden hat, wie er ihn gesehen hat. Und da ist er dann erst einmal auf die Idee gekommen, seine geistigen Sinne zu akzeptieren. Und dadurch, dass er schon ein sehr wissenschaftlich geprägter Mensch war, was ist ein wissenschaftlich geprägter Mensch? Es gibt ganz bestimmte Methoden, ganz bestimmte Vorgangsweisen, wie man als Wissenschaftler etwas aufbaut, vorgeht und so weiter. Was man bezweifelt, was man annimmt, wo die Thesen sind, Hypothesen sind, wie kann man Hypothesen bestätigen oder nicht und so weiter. Das heißt, sein ganzes Leben war geprägt davon und er hat dann in seinem späteren Lebensabschnitt, er ist über 80 geworden, glaube ich, in seinem späteren Lebensabschnitt hat er etliche Bücher auch über die geistige Welt geschrieben und empfangen. Eines dieser Bücher, sein berühmtestes, das ist eine Zusammenfassung, das ist Himmel und Hölle, hier. Das ist wirklich lesenswert. Diese Bücher gibt es aber auch im Internet frei zum Download, also im Volltext. Ist überhaupt kein Problem. Und was Ehe und Familie betrifft in der geistigen Welt, hat er ein Buch geschrieben, nicht ein bisschen was, fast 300 Seiten. Über die Ehe und Familie in der geistigen Welt. Das heißt, die Wonnegenüsse der Weisheit betreffend die eheliche Liebe sowie die Wollüste der Torheit über die buhlerische Liebe. Das ist ein bisschen ein altes Deutsch, wie das übersetzt ist. Aber wir wissen ganz genau, worum es hier geht. Bei den meisten anderen Autoren findet man relativ wenig über eheliche Beziehungen. Bei Sang Hun Lee findet man noch etliches über eheliche Beziehungen in der geistigen Welt. Und ich möchte mich auf diese beiden Autoren jetzt ein bisschen konzentrieren, was die über diese Dinge in der geistigen Welt sagen. Hier aus Himmel und Hölle auf Seite 370 in diesem Buch, da steht, es dreht sich hier um eine Beschreibung, um eine Art Abrechnung, um ein Gericht in der geistigen Welt. Und da heißt es dann, da er sich im anderen Leben und im Zustand des Bewusstseins befindet, das andere Leben ist jetzt das Leben in der geistigen Welt, müsse er wissen, dass die eheliche Liebe vom Herrn durch den Himmel herabsteigt und diese Liebe der Ursprung der gegenseitigen Liebe, der Basis des Himmels ist. Ebenso, dass Ehebrecher, sobald sie sich den himmlischen Gesellschaften nähern, also den höheren Gesellschaften nähern, ihren eigenen Gestank riechen und sich darum in die Hölle hinabstürzen. Wir riechen Körpergeruch, aber wir riechen unseren geistigen Gestank oder unsere geistige Lieblichkeit nicht. Es gibt ja wohl geistige Wohlgerüche. Mindestens aber hätte er wissen können, dass die Verletzung der Ehe den göttlichen wie auch den bürgerlichen Gesetzen aller Staaten zuwider ist und deshalb auch dem echten Licht der Vernunft widerspricht. Und jetzt hat sich der eine dann gerechtfertigt. Das war sozusagen das Gericht. Ja? Dann hat er gesagt, und er erwiderte, diese Dinge habe er während seines Erdenlebens nicht bedacht. Der war beschäftigt mit allen möglichen anderen Sachen, die ihm heute das Leben wichtig erschienen sind. Aber das, dass das Auswirkungen auf die geistige Welt hat, oder auf das Leben in der geistigen Welt hat, das hat er nicht bedacht. Nun wolle er vernünftig überlegen, ob es sich tatsächlich so verhalte. Der hat sich dort sozusagen ausgedungen, er möchte sich das überlegen, ob das tatsächlich so ist. Und das ist ganz interessant, was dann die Antwort ist. Da kommt ein Wort vor, das hat man wirklich irgendwie was geöffnet. Es wurde ihm jedoch gesagt, die Wahrheit lasse keine Vernünfteleien zu. Wir sind aufgefordert dadurch, unsere ganzen Vernünfteleien in irgendeiner Weise hier zu beurteilen. Mit wie vielen Vernünfteleien leben wir hier oder lebe ich hier? Die Wahrheit lasse keine Vernünfteleien zu, da diese zugunsten des Vergnügens mithin des Bösen und Falschen sprechen. Fangen wir dann zum Überlegen an, was Gutes und was Schlechtes. Und auf einmal sind wir schon wieder auf einer Bahn, die es eigentlich nicht bringt. Das ganz interessante Zitat. Es wäre spannend, das Ganze durchzulesen, aber dazu habe ich natürlich nicht die Zeit. Da geht dann weiter. Es wurde mir gezeigt, in welcher Weise sich die Freuden der ehelichen Liebe bis zum Himmel hin steigern, das Vergnügen des Ehebruchs, das wird ja bei vielen Leuten als Vergnügen empfunden in der Zeit, wo es stattfindet, aber bis zur Hölle. Die Steigerung der Freuden ehelicher Liebe zum Himmel zu vollzog sich in immer größere Seligkeiten und Wonnen, bis sie zahllos und unaussprechlich waren. Dies alles geschah in der höchsten Freiheit. Und das ist jetzt ein Satz, der viele Leute, auch Theologen, sehr stark überrascht. Denn alle Freiheit stammt aus der Liebe, die höchste Freiheit somit aus der ehelichen Liebe, welche die himmlische Liebe selbst ist. Das ist ein Hammer, das Zitat. Demgegenüber hat der Ehebruch die Tendenz, sich bis zur Hölle hinzusteigern, und zwar stufenweise bis zur untersten, wo nur noch Schrecken und Schauder herrschen. Ein solches Los erwartet Ehebrecher nach ihrem irdischen Leben. Das heißt, die Qualität unserer ehelichen Liebe hier auf Erden bestimmt tatsächlich unseren Aufenthaltsort in der geistigen Welt maßgeblich mit. Und wir wissen, es gibt keine bessere Umgebung für ein Kind, psychisch gesund aufzuwachsen, als in einer gesunden Familie. Viele Kinder müssen in zerbrochenen Familien aufwachsen. Was immer da die Gründe jetzt dafür sind, ich möchte das auch nicht beurteilen, sondern nur das Faktum hervorheben. Aber es gibt keine bessere Möglichkeit, als in einem Haus mit liebenden Eltern und Geschwistern und mit Großeltern aufwachsen zu können. Das ist einfach so.